Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Das Zeugnis für die österreichische Bundesregierung fehlt aus Sicht von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker eher vernichtend aus. Nicht genügend, sagt er. Aber bitte, die Klasse soll diese Regierung nicht wiederholen. Die Freiheitlichen kritisieren vor allem die Budget- und Migrationspolitik von ÖVP, SPÖ und NEOS. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Generalsekretär Christian Hafenecker bei uns im Studio.
Schönen guten Abend, Herr Wendel.
Ja, wir sind da jetzt in der Schulschlusswoche. Zeugnisverteilung. Mehr als 100 Tage ist die Dreierkoalition jetzt im Amt. Sie sagen, das Zeugnis ist beim besten Willen verheerend, was die Koalition abliefert. Ein glattes nicht genügend. Weshalb dieses harte Urteil?
Schauen Sie, man hat in diesen über 100 Tagen der Verliererkoalition überhaupt nichts zustande gebracht, außer dass man die eigenen Wahlversprechungen bricht. Also im Bereich der Migration hat die ÖVP dafür gesorgt, dass überhaupt nichts weitergegangen ist, dass es keine Remigration gibt. Das ist eine Familienzusammenführungsschmiede, den glaubt die ÖVP ja nicht einmal selber. Und wir sehen es auch an den Kriminalitätszahlen. Also die Anzahl an Übergriffen, die durch Ausländer stattfinden, sei es jetzt Körperverletzung, aber sei es auch sexuelle Belästigung oder gar Vergewaltigungen, die gehen ja in dem Zusammenhang weiter. Die Messerträger sind nach wie vor in Favoriten schwer unterwegs. Es gibt nahezu täglich irgendwelche Meldungen über irgendwelche Messerauseinandersetzungen. Also man sieht das Thema Migration ein absolutes Vollversagen. Dann sind die NEOS angetreten, die haben davon gesprochen, dass sie den Kammerstaat abschaffen wollen und dass sie deregulieren wollen. Also dereguliert worden ist überhaupt nichts, außer die Beinfreiheit vom Staatssekretär Schellhorn. Dann hat man sich sozusagen mit Haut und Haaren an die ÖVP verkauft, alle Prinzipien über Bord geworfen für 2,5 Ministerposten, sprich 2 Minister, einmal Außen, einmal Bildung und einmal Staatssekretär. Somit haben die NEOS auch den Weg eingeschlagen, den die FDP schon lange begonnen hat. Ja, dort werden sie ja enden, außerhalb des Parlaments. Gut, sei ihnen unbelassen, wer bewusst in die Irre marschieren möchte, soll das auch tun können. Ja, und dann sind es die Sozialdemokraten, die davon gesprochen haben. Also es wird jedenfalls zu keinen Kürzungen im Sozialsystem kommen und vor allem zu keinen Kürzungen bei den Pensionen. Also auch da hat man absolut versagt. Und insgesamt muss man vielleicht noch sagen, um das Bild abzurunden, man hat ja auch immer davon gesprochen, dass man ein EU-Defizitverfahren, also die Entmündigung Österreichs durch die Europäische Union, dass man das jedenfalls verhindern möchte. Ja, gestern haben wir die Meldung bekommen, dass man das jetzt einleitet gegen Österreich, dass wir entmündigt werden. Und das ist natürlich alles miteinander ein Grund, warum man sagt, ein glattes nicht genügend. Und vielleicht noch eines zum Schluss. Die letzte Bundesregierung hat trotz Corona und allen anderen Dingen in der Legislaturperiode, also Schwarz-Grün, ein Budgetdefizit von 88 Milliarden Euro verursacht und zusammengetragen. Und wissen Sie, jetzt gibt es kein Corona und die kommende Bundesregierung wird, wenn sie so weitermacht und wenn sie überhaupt eine ganze Periode hält, wovon ich nicht ausgehe, 84 Milliarden Euro Schulden machen. Und jetzt sagen wir mal, wie das sein kann, wenn es Ausnahmesituationen wie Corona nicht gibt und man trotzdem gleich viel Geld aus dem Fenster wirft und dann wird es mit dem Sanieren nicht so weit her sein.
Ja, das heißt, der Marterpfahl, den der Finanzminister Marterbauer aufgestellt hat, der ist mehr oder weniger nicht zielführend, oder?
Naja, überhaupt nicht. Ich meine, es ist ein Marterpfahl gegen die eigene Bevölkerung, wenn man sich aber anschaut, wie viel Geld in irgendwelche Richtungen verteilt wird. Ja. Gehen wir mal zu den Entwicklungshilfegeldern zum Beispiel. Also wir fördern irgendwelche radikal-islamistischen Regierungen, die absolut undemokratisch sind, ja, wie zum Beispiel in Syrien. Da haben wir wirklich einen Haufen Geld, den man dort über Bord wirft. Ich kann Ihnen die Zahl gleich sagen. Das sind dort alleine rund 19,3 Millionen Euro, die man dort hinschickt. Dann investieren wir zum Beispiel 2 Millionen Euro für Getreide aus der Ukraine, das wir in arme Staaten, in arme Länder im Nahen Osten schicken, wahrscheinlich nach Saudi-Arabien oder irgendwo, wo diese armen Ölmillionäre sitzen. Also das ergibt ja alles keinen Sinn. Und dann geben wir weiterhin auch tagsfrei Entwicklungshilfegelder an Länder, die sich weigern, mit uns zu kooperieren, wenn es um Rückschiebungen von kriminellen Asylwerbern oder von illegalen Einwanderern geht. Also da muss man sofort das Geld kappen. fertig. Und vielleicht noch eines dazu, wo man auch sieht, wie die Prioritätenlage offensichtlich in der österreichischen Bundesregierung ist. Alleine die Erhöhung des EU-Beitrages, die schlägt wirklich schwer zu Buche. Wir haben also Mitgliedsbeitrag bei dieser Europäischen Union zuletzt im Jahr 2024 noch 3,1 Milliarden Euro bezahlt. Jetzt 2025 sind schon 3,2 Milliarden Euro. 2026, und da kommt jetzt der große Sprung, also nächstes Jahr, also mitten, wenn wir gerade beim Sanieren sind, wird es von 3,2 auf 4 Milliarden ansteigen. Und dann wird es noch einen Steigerungsschritt geben von 2027 bis 2029 auf einen Mitgliedsbeitrag von 4,4 Milliarden. Also wenn Sie mitgerechnet haben, hat man das jetzt in wenigen Jahren um ein Viertel erhöht. Ja. Ist ja logisch, denn die ganze Kriegspolitik der Europäischen Union in der Ukraine muss ja irgendjemand finanzieren. Und auch das Aufnehmen von Ländern, die jedenfalls gleich als Nettoempfängerländer gestartet werden, auch das muss jemand finanzieren. Also das wird sicherlich ein Problem sein. Und man sieht, dass die Prioritäten dieser Bundesregierung sind bei allen möglichen Dingen, aber nicht bei der österreichischen Bevölkerung.
Ja, aber trotzdem muss mir das jemand jetzt erklären, wenn man auf der einen Seite ist man ein Nettozahler, und Sie haben uns die Zahlen vorgerechnet, 3,1 Milliarden auf 4,4 Milliarden. Und gleichzeitig weiß die EU, dass wir eigentlich pleite sind und leitet ein EU-Defizitverfahren ein. Das ist ja eine Krux, oder?
Naja, selbstverständlich ist das ein Etikettenschwindel, aber wie kommt das Wort Nettozahler zustande? Also indem man mehr einzahlt, als man herausbekommt. Ja, da geht es also um verschiedenste EU-Fördertöpfe und das ist der springende Punkt. Ja, das wird jeder einen Mitgliedsbeitrag entrichten müssen. Die Frage ist nur, was hole ich mir aus diesem EU-Topf heraus? Und da sind es natürlich vor allem die neuen Mitgliedsländer in der Europäischen Union, die in der Regel entweder im Süden oder im Osten Europas liegen, die also jedenfalls weniger einzahlen, als sie herausziehen aus dem Ganzen. Und so wird es halt in Österreich auch sein. Also wir dürfen weiterhin, und das ist ja genau das Problem, wir müssen unser Budget regulieren, ja, wir müssen bei den eigenen Bürgern sparen, ganz, ganz gravierende Einschnitte vornehmen. Und auf der anderen Seite leisten wir uns aber einen Mitgliedsbeitrag, der dann 1 Milliarde Euro mehr ist. Muss man sich einmal vorstellen und muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und bekommt dann trotzdem weniger heraus. Das geht sich alles nicht aus und immer weniger Länder sind Nettozahler und müssen immer mehr Nettoempfänger durchfinanzieren und subventionieren. Ich denke, da gehört einmal grundsätzlich ein Umdenken in der Europäischen Union her. Und wenn ich mir jetzt schon wieder die Fantasien anschaue, wer alle bis 2030 noch aufgenommen werden soll, inklusive der Ukraine übrigens, da wird eine Milchmädchenrechnung dazu ausreichen, dass sich das nicht ausgeht.
Das heißt, man muss oder man müsste das, was Alois Mock damals ausgehandelt hat, neu denken und neu verhandeln.
Selbstverständlich, es haben sich sicherlich verschiedenste Begleiterscheinungen oder Begleitumstände natürlich auch entsprechend verändert, gerade was die sicherheitspolitische Lage in Europa betrifft, auch die wirtschaftspolitische Lage, das ist alles keine Frage. Aber was der Herr Außenminister Mock damals noch ausverhandelt hat, war ja auch eine ganz andere Europäische Union, das muss man auch einmal ganz klar sagen. Da ist es im Wesentlichen um einen europäischen Wirtschaftsraum gegangen. Da ist es darum gegangen, wirtschaftliche Schranken einzureißen und als Wirtschaftsmotor der Welt vielleicht sogar zu agieren. Das hat man jedenfalls nicht geschafft. Im Gegenteil, man erstickt jetzt in der Regulierungswut der Eurokraten. Das ist einmal das eine. Und auf der anderen Seite hat sich ja dazwischen jetzt auch etwas etabliert, das man als nichts anderes als eine supranationale Regierung Europas bezeichnen kann. Die Europäische Kommission tut so, als ob sie eine Regierung wäre, funkt in nationalstaatliche Gesetzesbildungsprozesse in einer Tour hinein und greift auch bei Wahlen mittlerweile von außen ein. Also es ist ein Monstrum geworden, diese Europäische Union, wie sie eigentlich ursprünglich nicht geplant war. Von der reinen wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind wir weit weg, sondern jetzt haben wir eine Krake, die in alle Mitgliedsländer hineingreift, die dort auch Politik macht, nicht zuletzt auch in Österreich. Wir erinnern uns an die Verhandlungen zur Regierungsbildung, wo ja der Herr Weber von der EVP massive Bedenken geäußert hat, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird und auch da enormen Druck auf die ÖVP ausgeübt hat, zum Beispiel. Dann haben wir eben diese Regulierungswut, die es in allen möglichen Bereichen gibt und jetzt spielt man sich ja schon seitens der Europäischen Union auch als außenpolitische Kraft auf und macht nach Gutdünken Außenpolitik für alle europäischen Mitgliedsländer, die eigentlich überhaupt gar nicht gegengecheckt sind. Das ist einmal das eine. Also eine vollkommen außer Rand und Band geratene Europäische Kommission, die sich mittlerweile als Regierung, als Scheinregierung aufspielt. Ursprünglich sollte man nur die Einhaltung der Verträge überwachen. Das war die ursprüngliche Aufgabe der Kommission auf der einen Seite. Und dann gibt es ja noch das Europäische Parlament, ja, dass es alle wesentlichen Faktoren eines Parlaments nicht beinhaltet. Das Europäische Parlament hat nicht die Möglichkeit, eine Gesetzesinitiative zu machen. Das geht nicht. Ja? Und das Europäische Parlament hat auch keine Budgethoheit. Das geht auch nicht. Das heißt also, man kann durchaus von einem Scheinparlament reden, von einer Scheindemokratie, die man ganz Europa drüber stülpen will. Und das ist immer weit weg von dem, was er da alles mag, wahrscheinlich damals gedacht hat.
Ja, doch zurück nach Österreich. Es ist kein Befreiungsschlag gesetzt worden von der neuen Regierung. Wie hätte denn in der Meinung der FPÖ dieser Befreiungsschlag aussehen sollen?
Das ist relativ einfach. Also wir sehen ja jetzt auch aufgrund der Größe der Bundesregierung und der Konstellation, dass man eines, und des Postenschachers, dass man eines gemacht hat, nämlich die Politik von gestern fortgesetzt hat. Es geht nicht darum, das Land wieder nach vorne zu bringen oder für die Zukunft auszurichten, sondern es geht rein der ÖVP um den Machterhalt, der SPÖ ist um die Wiedererlangung der Macht gegangen und die NEOS möchten als Beiwagerl ein bisschen dabei sein. Das führt dazu, dass wir die größte Regierungsbank aller Zeiten haben. Also ich habe schon gewartet, bis der Parlamentstischler kommt und links und rechts noch irgendwas dazu nagelt, damit die alle nicht runterfallen von der Regierungsbank. So groß ist die mittlerweile. Aber es hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, der Postenschacher läuft wie eh und je. Der ehemalige Finanzminister Brunner, der für das Debakel überhaupt grundverantwortlich ist, den hat man belohnt mit einem Kommissionsposten in der Europäischen Union. Migration ist jetzt sein Thema, da werden wir schauen, was er zusammenbringt. Ich wage zu behaupten, nichts. So, der erste Blindgänger versorgt. Der nächste ist der Herr Nehammer, der ehemalige Bundeskanzler, der das als Regierungschef alles mit zu verantworten hatte. Der wird plötzlich ohne Ausbildung zum europäischen Investitionsbanker ernannt, ja, per Handauflegung oder sonst was. Er hat einen Job, wo er über 30.000 Euro im Monat bekommt. Auf was hinauf? Dafür, dass er Österreich gegen die Wand gefahren hat, das ist das Nächste. Und jetzt haben wir die Ministerin Raab. Jetzt weiß ich wenigstens, warum die ÖVP in Sachen Migration so restriktiv gegenüber der FPÖ aufgetreten ist. Na, die ist jetzt im Asyl- und Migrationsbereich tätig und hat, damit sie nicht verhungern muss, neben ihrem Nationalratsgehalt da auch noch einen wohl dotierten Job bekommen. Und das können sie fortsetzen bis zum geht nicht mehr. Das heißt also, es gibt null Einsehen, was die Fehler der Vergangenheit betrifft. Und es gibt auch null Einsehen dafür, dass natürlich einer der größten Kostentreiber in unserer Republik das Thema Migration ist. Weil es geht nicht nur darum, wie viele Asylwerber sind gerade in der Grundversorgung, sondern es geht natürlich in weiterer Folge um die Auswirkungen auf das Bildungssystem, es geht um die Auswirkungen auf das Sozialsystem, auf das Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Also sind sie sehr schnell in lichten Höhen, was das budgetär alles ausmacht und was das für Folgekosten mit sich bringt. Dann gibt es weiterhin Fördersysteme für alle möglichen Freundeln, die man halt irgendwie bespaßen muss. Man leistet sich jetzt schon in der Bundesregierung Rhetoriktrainer und sonstige Coachings für Tausende von Euros.
1,7 Millionen in 28 Tagen für Beratungsagenturen.
Na wunderbar, na, rechnen Sie das einmal fort, ne? Für die ganze Legislaturperiode. Da kommt auch ein erkecklicher Betrag zusammen. Dann haben wir ja, glaube ich, noch diese 20 Millionen Euro, die sich die Frau Mettel-Reisinger gleich selbst genehmigt hat, um eine PR-Tour zu machen für den UN-Sicherheitsratsvorsitz. Also alles in allem ein Wahnsinn. Also auf der einen Seite greift man den Menschen bei uns in die Tasche und auf der anderen Seite hört man nicht davon auf, sich irgendwelche Sondertitel zu genehmigen und sonstiges. Die Kabinette sind so groß wie noch nie. Das kommt noch dazu. Und die kann man jetzt dann ja, wenn es nach den Systemparteien, dann nehme ich jetzt nämlich auch die Grünen dazu, geht, die man dann in Zukunft auch dazu missbrauchen kann, dass sie für die Parteien Social-Media-Beiträge gestalten. Also eine Katastrophe, moralisch vollkommen verwerflich.
Ja, Sie sagen, sitzen bleiben und repetieren bringt in diesem Zusammenhang eigentlich überhaupt nichts.
Die hätten gar nicht in diese höhere Schule gehen dürfen, so fängt es einmal an. Ne? Also früher in den 80er Jahren hat es noch gegeben, dass der Lehrer grundsätzlich mal geschaut hat, ob einer geeignet ist, in eine Schule weiterzugehen oder nicht. Ja? Hat sich Gott sei Dank mittlerweile alles verändert. Aber nur, was wir hier sehen, ist eine absolute Katastrophenregierung, die uns da gegenübersteht. Die überhaupt nichts ändert. Ich habe gesagt, von den 88 Milliarden auf 84 herunter, das ist ja ein Scherz. Und eigentlich so weiter tut wie zuvor und überhaupt nicht an die Zukunft denkt und an die kommenden Generationen, die das ja alles irgendwie auslöffeln und bezahlen müssen.
Ja, aber Türkis-Grün agierte nach dem Prinzip, koste es, was es wolle. Ja, da gehen wir jetzt durch. Was machen jetzt eigentlich Stocker und Co. Ihrer Meinung nach?
Ja. Naja, also ich glaube, sie sind Besitzstandsware in allererster Linie. Das heißt, sie wollen ihre Einfluss in allen möglichen Bereichen aufrechterhalten. Aber wissen Sie, was mir fehlt bei dieser Bundesregierung und deswegen auch das nicht genügend, sowohl im Betragen, ja, weil die Gier ja da schon direkt herunterrinnt von der Regierungsbank, ja, und dieses Freunde zusammen glauben, das ist die Betragungsnote, warum die nicht zufriedenstellend ist, aber auch die Fachbereichsnoten, ja, also die in den eigenen Fächern, sind ja eine komplette Katastrophe, denn man begegnet überhaupt nicht den Problemen, die es gibt, der Teuerung im Land. Ja. Da hat man keine Ideen, überhaupt nicht. Man hängt weiterhin am Green Deal, hält man weiterhin fest. Ja. obwohl wir wissen mittlerweile, dass das genau der Punkt ist, der unsere Wirtschaft zugrunde richtet. Das Thema Migration wird überhaupt nicht angegriffen. Im Bereich der Landwirtschaft ist auch alles eine Katastrophe. Im Bereich der Sicherheitspolitik lässt man die Kriminalität weiterlaufen. Man spart sogar ein in diesem Bereich. Im Bereich der Landesverteidigung schmeißt man die Neutralität über Bord mit diesem Sky-Shield-Projekt. Und dann sind wir auch noch im Bereich der Wirtschaft. Und genau da unterscheiden wir uns als Freiheitliche grundsätzlich von dem, was die jetzige Bundesregierung macht. Wir haben natürlich darauf gesetzt, in unseren Konzepten und in unserem Programm die Wirtschaft zu stimulieren. Denn unser Hauptproblem ist die Stagnation bei der Wirtschaft oder eigentlich das Schrumpfen der Wirtschaft. Das ist immer so super, wenn man da immer hört von einem negativen Wirtschaftswachstum. Ja, was ein negatives Wachstum kann nur eine Schrumpfung sein. Ne? Aber da findet man ja auch schon Begriffe, um die Leiche schön zu schminken. Aber genau da liegt natürlich der Punkt. Also man muss endlich mal unternehmerfreundliche Ausgangsbedingungen schaffen und vor allem muss man den Unternehmen auch eine gewisse Planbarkeit geben. Ja? Wenn ständig irgendwie neue Steuern und Abgaben eingeführt werden, ja? Wenn über den Ökokommunismus noch immer Bürokratie entwickelt wird, die richtig viel Geld kostet und gleichzeitig neue Steuern erfunden werden, ja? Dann wird sich allalong gesehen in Österreich keiner mehr trauen, noch wirtschaftlich irgendetwas anzugehen, weil er schlicht und ergreifend nicht kalkulieren kann. Der kann nicht jedes Monat sagen, jetzt haben wir andere Zahlen, jetzt verlangen wir für mein Produkt ein anderes Preis. Da geht es jetzt erst um Investitionen und dann um langfristige Kalkulation. Aber das geht ja mit diesem Hü-Hot-Kurs nicht. Ja. Das vermisse ich wirklich und da unterscheiden wir uns schon maßgeblich voneinander.
Ja, die regulieren, zumindest der bekannteste Staatssekretär in dieser Regierung ist ja der, der für die Regulierung zuständig wäre, der Herr Schellhorn, oder?
Ja, aber das ist ja die nächste Kutzbirn. Da hat ja, glaube ich, die ÖVP den NEOS schon gezeigt, wo ihre Wertigkeit liegt. Ja, weil wenn die ÖVP im Regierungspakt der Einführung eines Staatssekretariats für Deregulierung zustimmt, ja, und das dann gleich zu Frau Meindl-Reising ins Außenministerium setzt, da stellen wir da grundsätzlich die Frage, das ist ja nur deswegen gemacht worden, um den Herrn Schellhorn vom Staat wirklich einmal zu blamieren, dass er selber dann noch mitgearbeitet hat an seiner eigenen Demontage, die früher oder später stattfinden wird, sei ja dahingestellt. Aber was soll bitte der Herr Schellhorn im Außenministerium deregulieren, außer die Betriebskantine vielleicht, ja, im Außenministerium, aber ansonsten wird er dort nicht recht viele Kompetenzen haben. Und das zeigt ja, dass man auch einen Titel ohne Mittel erfindet, ja, um alle Interessenslagen in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Aber was jetzt punkto Deregulierung passiert, und das aus dem Außenministerium von den NEOS geführt heraus, das ist natürlich fraglich. Also im Prinzip hätte man einen Deregulierungsstaatssekretär natürlich ins Bundeskanzleramt an die Seite des Regierungschefs setzen müssen, damit er entsprechende Gravität hat und dann natürlich auch entsprechende Programme über alle Ministerien ausrollen kann. Das hat man natürlich unterlassen, sondern man hat den Wald stigmatisiert. Du wolltest auch noch unbedingt Staatssekretär werden, jetzt kriegst du Speaker, aber den Wald setzt man dir irgendwo hin, wo es wurscht ist.
Ja, das ist ein hartes Urteil. Sie sagen aber, sitzen bleiben und repetieren bringt nichts. Analog zum Schulabbrecher müsste man hier den Regierungsabbrecher machen. Was heißt denn das?
Ja, selbstverständlich. Ich bin ja gerade beim Herrn Babler. Das Einzige, was der offensichtlich in seinem Leben bis jetzt abgeschlossen hat, waren die Regierungsverhandlungen, weil bei der Schule war es ja nicht so. Da hat er auch verstanden, dass ihm das zu hoch ist und dass es vielleicht bleiben lässt. Ja. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und da hoffe ich natürlich auf eine ähnliche Einsicht jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Bundesregierung. Sie können es nicht, sie wollen es nicht und vor allem, es fehlt Ihnen ja auch die gemeinsame Erzählung. Haben Sie schon mal sich Gedanken darüber gemacht, wofür diese Bundesregierung eigentlich steht, außer für den eigenen Machterhalt? Also ich habe da noch nichts erkannt, ich habe noch nichts gesehen. Es gibt keinen Common Sense. Ja? Und diese Bundesregierung kostet uns jeden Tag wirklich viel Geld und hindert Österreich im weiteren Fortkommen. Und deswegen muss man doch einsehen jetzt nach dieser ersten Einführungszeit, dass das nichts werden kann. Es krankt ja überall in der Bundesregierung, wenn man sich anschaut, wo die jetzt schon überall streiten miteinander. Ich meine, das muss man sich ja schon fast aufschreiben, ja, damit man das überhaupt alles weiß. Da gibt es die Blockade bei der Migration von den linken Parteien. Da nehmen die Sozialisten und die NEOS her. Die werden sich da schon gegen die ÖVP mit Händen und Füßen, wobei ich der Meinung bin, dass die ÖVP das Migrationsthema auch nicht ernst meint, weil sie natürlich mit Caritas und Co. ja Teil dieser Asylindustrie ist. Das muss man auch mal ganz ehrlich
sagen. Statt Grenzschutz, Dauergrenzsturm.
Ja, also wir haben einen Dauergrenzsturm. Ja. Und wie gesagt, die ÖVP soll nicht so tun, als ob sie mit dem allen nichts zu tun hätte. Also viele Vereine im Bereich der ÖVP, viele NGOs aus dem ÖVP-Bereich, die leben sehr gut von dem Asylsystem. Die haben sie da genau mit der SPÖ gemeinsam das Feld aufgeteilt. Also bei Migration und Blockade der linken Parteien nach außen hin. Ja. Dann gibt es jetzt schon den Streit um die Messenger-Überwachung, den ich grundsätzlich gut finde, weil ich es absolut falsch empfinde, dass man die Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich einmal zu Verdächtigen erklärt und dann eben privat ins Handy hineinschauen kann. Also das ist ja eine Täter-Opfer-Umkehr. Sollten wir ja mal schauen, dass man in den radikalisierten Moscheen einmal schaut, wie da der politische Islam vertreten und verteilt wird und warum es dann zu solchen Schreckenstaten kommt, wie zum Beispiel in Villach. Dann gibt es den Streit um das Pensionsantrittsalter, der wird ja mittlerweile auch offen ausgetragen und da schickt ja jeder seine Vorfelder dann ins Rennen und da wird er dann sozusagen mit Stellvertretergeschichten wird er dann diskutiert, in der Koalition nicht, aber man weiß ja, wo wer dazugehört, der sich da zu Wort meldet. Dann im Bereich der Kinderehen hat man sich nicht einigen können und so gesehen wird die ÖVP von Linken überall zurückgepfiffen. Und ich kann Ihnen eines sagen, mit dem Herrn Matterbauer, mit dem Finanzminister, der seinen Matterpfahl gegenüber den österreichischen Bürgern errichtet hat, ja, wird es in Zukunft auch nicht so einfach sein. Ja. Das heißt, also auch da werden Sie jetzt einmal dann die ÖVP-Ministerien anstellen müssen, wenn wir schauen müssen, ob Sie überhaupt das Geld kriegen, das Sie gerne hätten, um gewisse Prestigeprojekte umzusetzen und vieles andere mehr. Also wenn Sie mich fragen, war das Doppelbudget, das jetzt beschlossen worden ist, letzte Woche das erste und das letzte Budget. Das heißt, ich gebe dieser Regierung noch 1,5 Jahre und dann fliegt das krachend in die Luft.
Ja, was würden Sie, also die FPÖ, eigentlich bei der Pensionsfrage machen? Würden Sie sagen, okay, wir setzen das Pensionsalter rauf von 65 auf 67 oder gar 68?
Wir würden uns natürlich an das halten, was wir auch vor der Wahl gesagt haben. Und da war ganz klar, dass in die Pensionen nicht eingegriffen wird. Ja. Und wir sind der Überzeugung, dass es ganz, ganz viele andere Bereiche gibt, wo man sparen könnte. Also wie gesagt, in diesen ganzen sinnlos Geschichten mit Green Deal und so weiter und so fort, mit den Klimazielen, die uns in Wahrheit nicht die Europäische Union, sondern die Frau Gewessler auferlegt hat, das sagt mir auch nie dazu. Die Europäische Union hat gesagt, also bitte sagt uns, wie ihr bis zum Stichtag so und so die Klimaziele erreichen wollt und was eure Klimaziele sind. Die Frau Gewessler hat Golden Plating gemacht dort. Das hat jetzt, führt jetzt dann dazu, dass wir, wenn wir diese Ziele, die viel zu hoch angelegt waren, nicht erreichen, wieder Milliardenzahlungen haben. Das heißt, das Paket müsste komplett neu verhandelt werden. Dann, ich habe dann schon gesagt, was also im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe möglich wäre, gut, das sind jetzt nicht die ganz großen Brocken, aber auch das macht entsprechend ein bisschen ein Kleingeld fürs Budget herein. Und dann ein ganz zentraler Punkt ist eben das Thema Migration, wo man wirklich jetzt damit beginnen muss, das zurückzubauen, Remigration auch wirklich zuzulassen und dafür zu sorgen, dass die auch alle wieder nach Hause geht, die niemand bestellt hat. Also das ist jedenfalls ein Thema im Bereich, den man machen kann. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass man das Wirtschaftswachstum wiederum ankurbelt, damit mehr Steuergelder hereinkommen. Also wir geben sehr viel Geld für irgendwelche Nichtigkeiten aus, die überhaupt niemandem was bringen in Österreich. Wir kümmern uns um Menschen aus aller Herren Länder, aber nicht um die eigene Bevölkerung. Und dann herzugehen und bei den Pensionisten als erstes Einschnitte vorzunehmen, das ist wirklich zynisch und aus meiner Sicht auch nicht nachvollziehbar.
Ja, aber trotzdem wird diskutiert, ob man zum Beispiel ein Social-Media-Verbot für Jugendliche in Österreich bis 15 Jahre einführen soll. Das kam ja als Vorschlag von Seiten des Vizekanzlers.
Ja, das ist eine besonders perfide Vorgehensweise, die natürlich sich wieder in diese ganzen Zensurgelüste mit einreiht, nicht? Weil jetzt auf der einen Seite man den Digital Services Act seitens der Europäischen Union, wo man ohnehin schon sozusagen alle sozialen Medien massiv beschränken und bespitzeln möchte und natürlich dann auch alles auf gerade ziehen möchte, was also nicht im Sinne der Regierung ist. Und jetzt, wie Sie sagen, nimmt man diesen schrecklichen Anlassfall von Graz noch her und sagt, na, jetzt müssen wir überhaupt schauen, dass die Jugend von den sozialen Medien ferngehalten wird. Ich halte das auch für einen vollkommen falschen Ansatz, denn was nämlich der Attentäter von Graz gemacht hat, war, dass er gerade in den sozialen Medien, ich glaube auf 14 oder 15 Profilen schon angekündigt hat, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat, dass er diese Tat verüben möchte. Ja. Und anstatt das eigene Behördenversagen zuzugeben, das heißt also nicht bemerkt zu haben, dass es hier Accounts gibt, wo das schon angedroht wird, ja, sagt man, jetzt dürfen alle Jugendlichen in Zukunft nicht mehr auf die sozialen Medien gehen. Punkt 1. Und Punkt 2, der ja da auch noch mit hineinspielt, ist, man möchte schlicht und ergreifend verhindern, dass sich junge Menschen in Österreich auch alternativ informieren. Und man möchte also nur mehr haben, dass man auf den ORF zurückgreift und auf sonstige Systemmedien, die man jetzt noch mit meinem Zeitung-Abo dann an alle Schüler verteilen und so weiter, dass man nur mehr daraus Informationen beziehen darf und ansonsten soll man abgekoppelt werden. Ja? Und das vor dem Hintergrund, dass man so sagt, dass er bis 15 keine sozialen Medien, aber mit 16 bitte schon wählen gehen. Ja? Das heißt, also man möchte sozusagen alle ins medientechnische oder das medienpolitische Internat stecken, ja, wo wirklich nur die reine Lehre der Regierung gepredigt wird. Ja? Und wenn er dann sozusagen indoktriniert ist, dann darf er zum ersten Mal zur Wahl schreiten. Ich meine, das ist ja ein schlechter Scherz, ein totalitäres System könnte es nicht besser einfallen lassen. Also das ist wirklich zynisch. Und übrigens nebenbei will man dann auch noch gleich die kommenden Generationen dazu zwingen, dass sie ab 14 die ID Austria verwenden. Die soll nämlich dann dafür herangezogen werden, dass man überhaupt einmal auf sozialen Plattformen wie Instagram und sonstiges einsteigen kann. Ja. Das heißt, der digitale Bürger wird gleich einmal mitverordnet, wenn man in den sozialen Medien teilnehmen möchte. Ja. Dann wird versucht, dass man möglichst knapp bis zum ersten Wahlgang überhaupt gar keine Ahnung an Informationen mehr bekommt. Also George Orwell hätte es nicht besser überlegen können.
Ja, eigentlich ein hartes Urteil, eine glatte 5, sagen Sie. Und vor allem, Sie sagen, in 1,5 Jahren ist diese Regierung Geschichte.
Ja, außer es kommt vorher noch das Einsehen, was ich nicht glaube, weil da braucht man auch ein gewisses Maß an Vernunft, dass man es schlicht und ergreifend nicht zusammenbringt und man legt morgen die Regierungsämter zurück und sagt, bitte lieber Souverän, liebe Bevölkerung, gehen wir noch einmal zur Wahlurne und zeigen wir noch deutlicher, dass der einzig wirkliche Regierungschef, der auch das Zeug dazu hat, Österreich wieder verkehrstauglich und flott zu machen, Herbert Kickl wäre.
Ja, wir werden sehen, was passiert. Danke vielmals für dieses spannende Interview. Das war Christian Danke. Hafenecker, Generalsekretär der Freiheitlichen Partei. Er rechnet knallhart ab mit der Bundesregierung und in der Woche der Zeugnisverteilung sagt er eine glatte 5 für die Arbeit dieser Regierung. Wir werden sehen, wie das weitergeht.